In der Homiletik hat man gelernt, dass der erste und der letzte Satz so wichtig ist von einer Predigt. Weil das bleibt. Und das ist sehr trocken, der erste Satz, Entschuldigung. Nämlich, letztes Mal haben wir davon geredet, was im ersten Halbjahr so ein bisschen schwerpunktmässig das Thema sein soll. Wisst ihr, was ich meine? Sehr informativ. Danke, dass ihr nicht schon abhängt. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen fokussieren auf Zurüstung. Zurüstung für was? Für unseren Auftrag in der Welt. Klingt ein bisschen gross. Ein bisschen zusammengefasst, wie es Jeremia dort sagt, wo sie im Exil sind, der Verbannung, suchet der Stadt Bestes. Oder hat der Fokus auf ein Shalom, auf das allumfassende Gute von Gott im Blick. Und dann haben wir gestartet, letztes Mal, mit dem Thema Stückwerk. Und er sagt, alles, die sie waren, fast alles, Klammern zu, ist Stückwerk. Von der Medizin, wenn man zurückschaut, vor 50 Jahren und heute, ist ein riesen Unterschied. Und man hat viel mehr Puzzleteile, die jetzt man kennt. Aber das geht durch über Beziehungen bis zu unserem theologischen Erkennen. Nicht meine Erfindung. Der Paulus schreibt davor im 1. Korinther 13. Dann haben wir miteinander gelesen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen. Und wie gut ist der zweite Satz? Weil wenn man nur den ersten hat, dann könnte man sagen, dann könnte man fatalistisch werden und sagen, ja nur, wenn es nur ein Bruchstück sind, lasse ich es doch lassen. Ich komme ja eh nicht darauf an. Ich werde es ja nie erreichen. Aber der Ausblick, den wir dürfen haben, dass es den Moment gibt, wo man alles klar erkennen kann, das ermutigt mich, dran zu bleiben. Und war wie deutlich, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Das tönt also einfach, ja, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was ist das schon? Aber das Verb, das da gebraucht wird im Griechischen, wie Gott uns kennt, das ist mega persönlich und mega intim. So werden wir es einig. Also nicht nur rein da oben. Luana hat schon gesagt, danke, Gnade. Wir haben wahrscheinlich schon ein Dutzend oder vielleicht schon 100 Predigten über Gnade gehört. Die nächste Folie hilft uns, ein bisschen überzuleiten zu diesem Thema. Und ich zeige sie noch nicht, weil ich zuerst eine Frage stelle. Kleines Quiz. Von wo aus sieht der Wanderer auf der nächsten Folie die Berge? Wer es weiss, kann es einfach rufen. Also man sieht die Berge und dort ist ein Wanderer drauf. Wo steht er? Oder ein Bergsteiger? Einfach rufen. Da ist er. Ja, weiss jemand, was für ein Ort das ist? Danke, Sina. Sehr gut. Nein, das ist mega cool. Eben annähern, einen Schritt zurück. Alles gut. Wo ist das? Kennt das niemand? Du schaust in die Weite, der wäre dort. Jawohl. Gut. Also sagen wir einfach ein Goldstückchen für den Rolf. Der steht auf dem Pisahorn. Patricia. Ja, extra noch ein zweites. Er denkt, es hat vielleicht zwei. Gut. Je nachdem, wo wir stehen, wo wir sind, haben wir einen anderen Blick. Je nachdem, wo wir geografisch sind, haben wir einen Ausblick eben bis dort zum Weissflugipfel oder darüber aus. Vielleicht kennen wir das Fleckchen da oder das Seele da unten. Genau. Also es gibt es nicht mehr an Goldstückchen. Aber einfach die Geografie und die Zeit haben einen extremen Einfluss auf das, was wir sehen, was wir erkennen. Also Geografie, je nachdem, wo wir sind, und Zeit. Wenn ich heute hier stehe und ich bin vor 200 Jahren hier gestanden oder ich werde in 100 Jahren, die noch kommen, wieder hier stehen, ist das völlig etwas anderes. Tönt noch ein bisschen theoretisch. Also, was sieht die Person von dort nicht? Nämlich, dass dort zwischen diesen Bergen noch das Landwassertal ist. Oder? Aber wenn wir da unten sind, dann sehen wir es und wissen es und leben drinnen. Je nachdem, wo wir sind, was wir für eine Blickrichtung haben, Perspektive, sehen wir mehr oder weniger. Und dann haben wir gesagt, letztes Mal, noch mal einen Schritt zurück, denn unser Wissen ist Stückwerk. Das entlastet ja auch. Oder? Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Achtung, nichts, der Paulus sagt nichts gegen prophetisches Reden. Ohne Vision ist ein Volk im Dunkeln, geht es verloren. Aber auch das prophetische Reden ist Stückwerk. Bis das Vollkommene kommen wird. So wird das Stückwerk, und zwar alles Stückwerk, aufhören. Ist das nicht mega genial? Jede Frage, die jetzt noch nicht beantwortet ist, es gibt einen Moment, wenn aber kommen wird das Vollkommene, wo es geklärt ist. Und schon Propheten aus dem Alten Bund, der Jesaja zum Beispiel, hat das vorausgesehen. Dass der Trauerschleier einst zerrissen wird oder dass das, was jetzt noch tötelt, einst aufhört zu töteln. Und das Leben, da ist Leben in Fülle. Und wenn wird es geschehen? Da sind sogar ganze Bücher darüber geschrieben worden. Er sagt einfach, dann. Dann. Also irgendeinen Tag in der Zukunft. Die ersten Christen, müssen wir uns vorstellen, Pfingsten. Unglaublich, was dort geschieht. Jerusalem wäre gerne dabei gewesen. Oder? Der Herr tat hinzu Tausende. Und er heisst, sie standen in hohem Ansehen beim Volk, die erste Gemeinde. Und dann ist es schon ein bisschen herausfordernd geworden. Also nichts Neues unter der Sonne, würde Salomo sagen. Auf was haben sie gewartet? Auf was haben sie gebangt? Auf das Gleiche wie wir. Nämlich, es geht noch mal ein Goldstückchen. Ja, die Wiederkunft Jesu. Hat es noch mehr? Das ist die Erwartung. Und sie haben sich so fest auf das eingeschossen, dass der Paulus noch mal einen Brief hat müssen schreiben und sagen, es kann sein, dass es noch ein Moment dauert. Also, haben nicht zu viel Gott hat etwas gesagt, das er nicht einhalten. Das geht einfach noch ein bisschen länger. Dann. Geduld. Und jetzt wollen wir miteinander uns annähern zu dieser Gnade. Und eben, wir sind noch ganz in der Vogelperspektive. Danke, Sina. Was haben die Propheten gesehen, ganz verschiedene, aus ihrer Sicht im Alten Bund? Sie haben eine Sicht bekommen und haben über verschiedene Bergspitzen gesehen und verschiedene Ereignisse, die sie uns davon berichtet haben. Zum Beispiel haben sie davon berichtet, dass der Messias wird kommen. Dass Gott das Dunkle von dieser Welt wird Licht machen. Gott, Jesaja, hat davon geredet, dass der Messias, der kommt, auch wird leiden. Jesaja 53 zum Beispiel. Und man hat noch gesehen und gehört, dass einmal der Micha sagt, die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird. Also es heisst, dass es ein Tag kommt, wo für Gerechtigkeit gesorgt wird. Denn wenn Jesus wiederkommt. Oder wir eben sagen, wenn Jesus wiederkommt. Alles, was jetzt noch nicht vollkommen ist, vollendet ist, das geschieht dann. Dann reden sie von einem Friedensreich. Wo wird sie einig? Wir sehnen uns alle nach Frieden. Und ist es nicht so, wenn wir in die Welt schauen, alle versuchen etwas beitragen zu diesem Frieden? Und was sagen sie? Friede, Friede ist doch kein Friede. Weil der Friedefürst noch nicht da ist. Er ist schon gekommen. Und wir haben es schon gesungen vorher. Er hat dort gesagt im Kreuz, es ist vollbracht. Und ja, es hat angefangen. Aber wir merken in dieser Spannung, die wir leben, es ist noch nicht vollendet. Eben Stückwerk. Und dann wird sogar davon geredet, dass es einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt, wo es dann keine Fragen mehr gibt. Und jetzt könnten wir da, ich gebe es zu, es ist ein bisschen mutig oder vielleicht auch übermütig, einfach versuchen, so ein Thema in einer Predigt zu haben. Da könnte man eine Woche drüber machen oder ein Jahr. Wir nehmen einfach ein Beispiel. Etwa 700 Jahre vor Christus erkennt der Jesaja etwas oder sagt etwas voraus, was dann geschehen wird. Und das ist ein Beispiel, die die Bibel dabei haben, Jesaja 60 und 61, ein paar Verse. Und wir schauen da mal rein. Laden euch ein, mitzulesen. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Also der Jesaja sieht das etwa 700 Jahre vor Christus. Bergspitze, das wird kommen, das sieht er. Gott kommt in die Welt, wo dunkel ist, wo es Leid gibt, und er kommt mit seiner Herrlichkeit. Es wird etwas verändern. Und dann, der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Vielleicht haben wir irgendwo den Faden verloren. Das kann es geben, wenn wir irgendwo in der Bergwelt unterwegs sind. Immer wieder schauen, was der Kompass ist. Haben wir es? Da kommt die Gnade schon mal vor. Ein gnädiges Jahr des Herrn. Frage, wenn wir jetzt das gelesen haben, ist das alles erfüllt? Oder was ist bis jetzt erfüllt? Die dürft eine halbe Minute austauschen, links, rechts. Die lieber alleine wollen, alleine bewegen. Das dritte ist auch gut. Ist alles erfüllt von dem, würdet ihr sagen, und aufgrund von was? Oder ist etwas noch nicht erfüllt? Und warum nicht? Halbe Minute. Es ist gut, dass es nicht tot still ist. Es ist wunderbar, es lebt. Hat jemand einfach versucht, ich habe vorhin gehört, was ist das für eine Übersetzung? Ich habe extra die genommen, die ist so knackig. Ich meine, das ist Luther. Nicht die revidierte, gell? Danke, Ralf. Also, du hast auf jeden Fall schon etwas vom Freudenöl da reingegossen. Danke für den Humor. Also, super Beispiel. Wenn ihr an einem Ort seid, nehmt noch eine andere Übersetzung, vielleicht zur Hand und forstet noch weiter. Hand hoch, wer ist der Meinung, es ist alles erfüllt? Wow, super, super. Wer ist der Meinung, es ist etwa die Hälfte erfüllt. Ja, ich tue es ein bisschen abkürzen. Es gibt ein Scharnier quasi. Also bis dort zum Und ist es erfüllt. Und das ist genau der Punkt, wenn ihr mit einem jüdischen Mensch über den Messias redet und wir als Christen sagen, er ist im Fall schon gekommen, es ist Jesus von Nazareth, dann lädt er vielleicht den Fernseher an, wenn er einen hat. Oder sagt, ich glaube nicht, dass er gekommen ist, weil das, was er ja dann bewirkt, das ist ja gar nicht passiert. Der Tag der Rache ist noch gar nicht gekommen, unseres Gottes. Es hat noch viele, die trauern. Zu schaffen, den Traum zu ziehen und schauen wir nach Osten, weit und breit, noch viel Trauer um. Und. Das ist also nicht. Darum sagen jüdische Menschen, wir glauben nicht, dass Jesus der Messias ist. Und dann, wir haben mal in Jerusalem mit einem geredet und diskutiert, beim Tempelinstitut, das war spannend, dann haben wir gesagt, sind wir doch einfach gespannt, weil sie glauben, dass er kommt. Und wir sagen, ja, wir glauben so, dass er wiederkommt. Und dann sehen wir es dann, ob es der gleiche ist. Und dann haben wir einander anstrahlen und sind freudig unseres Weges gezogen. Wir haben natürlich den Proof, weil wir stehen, ja, ich musste es einfach nochmal müssen, den Vorhang, den finde ich genial, oder? Der Jesaja hat es von hier gesehen, Bergspitze, bis zum Weissfluggipfel und darüber raus. Und dann kommt Jesus in die Geschichte. Und Jesus, wir haben es gehabt, Weihnachten, Jesus, 12-Jährige im Tempel. Dann etwa mit 30 geht er an Jordan, wird getauft von Johannes. Und dann geht er in die Wüste und wird versucht vom Teufel. Und dann kommt das, was jetzt geschieht. Lukas 4. Lade noch einmal ein. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Darf ich schnell eine Klammer auf? Entschuldigung. Er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Das wäre so etwas, was wir als Argument haben für all die Christen, die sagen, ich bin Freelancer, ich brauche keine Gemeinde. Wenn es Jesus vorgelebt hat, und zwar nach seiner Gewohnheit, am Sabbat ist er in die Synagoge. Synagoge ist nichts anderes als Versammlung. Er hat die Gemeinschaft gesucht. Klammer zu. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen und zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und ich stelle mir das vor, dann hat er das Buch zugetan, also die Rolle wieder zusammengerollt, sitzt ab und man kann sich vorstellen, dass man eine Stecknadel hat gehört, am Boden fallen, dort in der Synagoge in Nazareth. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heims? Und ich glaube, Jesus hat nicht einfach gedacht, ah, jetzt sind wir da schon 20 Minuten drüber, hören nicht auflesen. Sondern wahrscheinlich hat er ganz bewusst dort eine Pause gemacht und hat gesagt, und das ist erfüllt mit meinem Kommen in die Welt. Haben wir es nochmal? Der erste Teil, das ist das, was er dort gelesen hat. Und das steht noch aus. Und da sind wir wieder beim Stückwerk von letztes Mal. Und dort, wo unsere Sehnsüchte noch nicht gestillt sind, hat es damit zu tun, dass dieser Teil da eben noch fehlt. Wir sind zwar schon oben, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, so vieles ist schon abgebrochen. Und gleichzeitig sagt er dort vor dem Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es kommt noch viel mehr, es ist noch nicht vollendet. Also freuen wir uns über alles, was schon abgebrochen ist, freuen wir uns über ein Praise Camp. Und sind wir nicht enttäuscht, wenn es im Alltag ein bisschen weniger leichtfüßig weiter könnte gehen. Da nochmal eingeordnet, das ist erfüllt mit dem Kommen von Jesus, mit Karfreitag, mit Ostern. Und das geschieht erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Und das wäre auch so eine Möglichkeit mit Leuten, die so am Wohlstandsevangelium anhängen. Oder sagen, und es muss schon hier und jetzt sein. Und wir so Gottesbilder haben und sagen, schon hier und jetzt 100%. Wir sagen, Jesus hat dort eine Pause gemacht. Und da geht es gar nicht um richtig oder falsch, sondern wir sagen einfach, was Jesus hat gesagt. Jetzt, Jesaja hat nicht alles gesehen. Der dort auf dem Pisahorn steht, sieht eben nicht runter in die Landschaft zum Beispiel. Was hat er nicht gesehen? Das. Und das wäre das Tal oder die Zeit der Gemeinde. Also es ist die Zeit, wo du und ich jetzt drinnen sind. Was ist der Zweck der Gemeinde? Jetzt die vorhin schon mit der Bibelübersetzung Mühe hatten, die werden denken, um Himmels Willen. John MacArthur bringt es so auf den Punkt, finde ich auch knackig, treffend. Evangelikaler Bibellehrer, hat die 50 Jahre Vers für Vers, Wort für Wort das Neue Testament ausgelegt, hat einen Bibelkommentar geschrieben, Bücher geschrieben und so weiter. Und er fasst das in drei Punkte zusammen. Was ist der Zweck der Gemeinde? Oder anders gesagt, ab wann ist eine Versammlung eine Gemeinde? Im Sinne von Jesus, von Gott, von der Bibel. Erstens, es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Überall, wo Gott die Mitte ist, wo wir uns versammeln, um ihm die Ehre zu geben, das ist ein Zeichen von Gemeinde. Die Gläubigen erbauen. So hat mein Nani geredet, ich gebe es zu. Was heisst das, die Gläubigen erbauen? Also die schon Kinder von Gott sind, die Jesus schon kennen, die ihm nachfolgen, erbauen, ermutigen, ermahnen, erfrischen, was auch immer dazugehört. Und, Achtung, die Verlorenen evangelisieren. In diesem Lied haben wir gesungen von «Die gute Botschaft». Und evangelisieren, was so in den heutigen Ohren ein bisschen schwierig tönt, wo man ja auch nicht mehr missionieren will, sondern man ist noch vielleicht missional unterwegs, wie auch immer. Die Sprache verändert sich wieder, auch in der Theologie. Kind vom Griechischen, Evangelion, das Evangelium, die gute Botschaft, die Musik gemacht haben. Claudia, bist du da? von den Winklern. Hast du nicht mal ein Euphonium gespielt? Stimmt das? Nicht, aber... Mal? In der Jugendmusik? Also, ist schon lange her. Wie lange bist du schon geheiratet, Rolf? Das Euphonium, da haben wir das Eu wieder drin, heisst eigentlich Wohlklang. Also, die verlorenen Evangelisten, das heisst die, die Gott noch nicht kennen, die, die nicht wissen, dass es weitergeht und dass es einen Anfang hat und dass Jesus ist gekommen und dass es zu einem guten Ende wird kommen, das weitersagen. Die Botschaft weitergeben. Die Verlorenen, Leute, die keine Orientierung mehr haben, Leute, die nicht wissen, was Wahrheit ist heute. Wir haben es ein bisschen versucht, knackiger und zeitgemässer zu machen und jetzt wisst ihr schon, was kommt. Es ist ein Ort der Begegnung. Und wir haben den ersten Punkt der Begegnung mit unserem dreieinigen Gott. Und wir wollen ihn verherrlichen. Wir erhoffen uns Erfrischung im Miteinander unterwegs sein. Und es kann so gut sein, dass wir entmutigt sind und wir kommen da rein und wir haben noch ein Gespräch mit jemandem und du schaust und dann sagt uns, ja, aber du musst das und das auch noch sehen. Und dann gehen wir ganz anders wieder raus. Und das geschieht in der Gemeinde. Und das ist also etwas, das für die Gemeinde redet, wo noch über das im stillen Kämmerlein alleine unterwegs rausgeht. Das ist eine Verheißung, die dort sich erfüllt, wo wir miteinander unterwegs sind. Und auch wenn es reibt. Und wisst ihr was? Stückwerk haben wir noch gesagt. Manchmal gibt es Hauskreise, das sieht da wohl sicher nicht. Gibt es Hauskreise, wo man sich so zusammensetzt und so findet, wo man so die gleiche Sicht hat, die gleiche Gesinnung, die gleiche Lieblingsbibelstellen, die gleiche Auslegung, was die Eschatologie betrifft. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt überlegen wir mal, wenn wir davon ausgehen, es ist alles Stückwerk. Und jetzt tun wir uns nur mit denen zusammen, die ja die gleichen Stücke schon umgedreht haben und gesehen. Dann bleibt es mega stückwerkartig in einem solchen Miteinander. Und in einer Gemeinde, wo es auch noch die hat, wo man vielleicht nicht jeden Sonntag miteinander austauschen, wo es vielleicht manchmal noch ein bisschen Reibereien gibt, oder wo man sagt, der hat jetzt ganz eine andere Sicht bei dem und dem Thema, der ist ja stückwerkartig unterwegs oder die, aber die haben vielleicht andere Puzzle. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, gibt es vielleicht noch wieder ein Puzzleteil mehr, ein Aha mehr, wo wir sagen können. Darum die Gemeinde. Und darum hat Jesus auch die 12 so unterschiedlich, bin ich überzeugt, ausgewählt. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Und nichts gegen einen Hauskreis, der so läuft. Aber ein Hauskreis, eine Gemeinde sollte nicht eine Partei sein. Vielleicht könnte man es so sagen. Weil sonst fehlt uns dort etwas. Und Zurüstung. Zurüstung für unseren Auftrag in der Welt. Wenn wir dem da keine Bedeutung geben, dann werden wir ein Clubhaus und wir drehen es um uns und wir versammeln sich und es ist wunderschön, haben wir es zusammen. Es ist so schön am Sonntag, da bin ich daheim und so weiter. Aber es fehlt etwas. Positiv formuliert, wo wir aufgrund von der Verherrlichung von Gott, aufgrund von der Erfrischung, so belebt sind, dass wir sagen, wir können es nicht für uns behalten, sondern wir wollen es weitergeben. Dort sind wir am richtigen Ort, dort sind wir gut unterwegs. Und das ist zuerst für mich selber, dann ist es in Beziehungen zueinander, dann ist es in den Familien. Manchmal ist es das Schwierigste, in der eigenen Familie so zu leben. Und es kann in der Schule sein, in der Ausbildung. Es kann nachher eben in einem Einsatz sein, auf der Promenade. Es kann irgendwo sein. Es kann sein, wo ich pensioniert bin. Es kann sein in einem Verein, wo auch immer. Wenn ich das lebe, lebe ich so, wie wir leben sollen in unserer Zeit. Wir haben letztes Mal noch einen Bibelvers gehabt, der gesagt hat, wir leben im und nicht im Glauben. Jawohl, wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Oh, wir sehen uns alle nach dem Schauen. Und manchmal sehen wir schon etwas. Dann geht wieder irgendwo ein Schleier ab und wir sagen, cool, jetzt habe ich es gecheckt. Wir müssen uns nicht entmutigen, wenn wir noch nicht alles gesehen haben. Das Gnadenjahr des Herrn. Und jetzt, ich weiss nicht, wer es ähnlich hat wie nicht, ich wäre so gerne in dieser Zeit unterwegs mit Jesus am See Genezareth. Oder dort, wo er in Jerusalem dran war. Und dort, wo er hat gelehrt und wo die Leute haben gesagt, der hat mit Vollmacht und nicht so wie die anderen. Da sieht man etwas. Das wäre so mega cool gewesen. Er hat dir und mir zugemutet, dass wir aber jetzt leben. Jetzt, in der Zeit der Gemeinde, in dieser sogenannten Gnadenzeit. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein bisschen jünger war als dir da, haben sie immer am Sonntag von dieser Gnadenzeit geredet und haben gedacht, von was reden die? Was reden die? Was ist Gnade? In dieser Zeit, wo es um Gnade geht, in dieser Zeit, wo wir einen speziellen Auftrag haben. Und das ist nicht der gleiche Auftrag, den Jesaja hatte. Und das ist nicht der gleiche Auftrag, den jemand lebt, falls Jesus in 50 Jahren noch nicht wiedergekommen ist und dann unterwegs ist. Im Wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Johannes 3,16 kennen wir alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und was ist der 17. Vers? Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Das ist Gnade. Jesus ist gekommen, um zu retten. Alles, was Rettung nötig hat. Die Frage ist, will ich mich retten? Von was brauche ich eine Rettung? Das ist die Botschaft der Gnade. Es gibt Rettung. Wenn du irgendwo in einem See schon mal eingebrochen bist, im Eis oder was, dann weißt du genau, was eine Rettung ist. Wenn du irgendwo im Treibsand bist und hast gemerkt, ich komme hier nicht mehr alleine raus, und du bist gerettet worden, dann weißt du es. Und das heisst, an einem Ort, wem viel vergeben ist, der weiss, was es bedeutet. Und dort, wo ich bereit bin, meinen Stolz abzulegen und das, was ich das Gefühl habe, weiss, wie es jetzt läuft, sondern kapitulieren und sagen, ich brauche dich, Jesus. Dort erlebe ich etwas von dieser Gnade. Und im Wissen, dass das Reich vom Frieden kommt, wie es ja immer aussieht. Da gibt es auch ganz verschiedene Auslegungen. Aber zum Beispiel heisst es, dass der Löwe und das Lamm zusammen sind und der Löwe frisst das Lamm nicht. Oder es heisst, dass die Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Also Ressourcen, die jetzt zum Töten gemacht sind und eingesetzt werden. Es wird eine Zeit geben, wo das umgemodelt wird und es werden Werkzeuge für die Landwirtschaft, für das Leben gemacht. Ist das nicht unglaublich? Das ist die Botschaft, die wir zu verkünden haben. Und nicht die Leute mit dem Höllenhund versuchen, in den Himmel zu jagen. Wir haben es schon mehr gesagt. Es gibt, Amerika ist immer gut. Es gibt so Leute, die sind so mit Plakat unterwegs. Turn or burn. Kehr um, erkenne es endlich, lass dich retten oder dann brenn in der Hölle. Jesus hat nicht so geredet in Nazareth. Und dann noch etwas anderes. Seit etwa im Jahr 2000 nimmt das Thema immer mehr zu. Und je jünger ihr seid, desto mehr seid ihr mit dem konfrontiert. Es muss alles nachhaltig sein. Es muss alles aufgehen. Wir müssen den Planeten retten, letztlich. Wir sollten am liebsten nicht mehr schnaufen. Kein Fleisch mehr essen und so weiter. Merken wir, um was es geht. Nichts gegen das. Aber wenn wir wissen, dass diese Erde ein Ablaufdatum hat, dann bleibt das in einem angemessenen Rahmen. Im Sinn von, wir können, wenn wir uns noch so würden bemühen, von A bis Z alles richtig zu machen, wir können die Welt nicht retten. Weil es heisst, dass die Welt ein Ablaufdatum hat. Und gleichzeitig nimmt sie so die Angst, falls die Welt eben nicht bestehen würde, bleiben. Und da hört es nicht auf, Gott sei Dank, sondern Jesaja sieht noch etwas weiter und die anderen. Es gibt ein neues Jerusalem, eine neue Stadt, wo es heisst, Gott selber wird ihr Licht sein. Wo seine unbedingte Beziehung, Begegnung mit Gott wieder möglich ist, wie es im Garten Eden war, oder sogar noch besser, noch schöner. Und es gibt einen neuen Himmel. Heute Abend, wenn ihr schwer habt, leset Offenbarung 21, 1-5. Und wenn ihr dann leset, siehe, ich mache alles neu, was vorher steht, ihr werdet gut schlafen, wie überzeugt. Und das haben sie noch nicht gesehen. Und sind wir nicht stolz und überheblich, wo wir jetzt etwa hier sind irgendwo und das Gefühl haben, wir wissen, wie der Karren läuft. Es stimmt, das, was war, das können wir alles wissen und kennen und wir können daraus lernen. Aber alles, was noch vor uns liegt, ist genauso stückwerkartig, wie es für Jesaja war. Und dort, wo uns Gott etwas offenbart und wo er uns etwas beruft, nehmen wir es, gehen wir Schritt für Schritt, weil es dreht. Ob schon geheiratet oder noch ledig? Entschuldigung, jetzt höre ich auf. Jetzt versuchen wir das ein bisschen einzubetten. Also, wir wollen ein Ort der Begegnung, der Erfrischung und Zurüstung sein für unseren Auftrag in der Welt. Und was heisst das zusammengefasst? Wir haben jetzt ein Redschild drauf, das gilt natürlich für alle Gemeinden, nicht nur für die Helsame. Botschafter der Gnade Gottes sein. Das wäre unser Auftrag. Das ist dein Auftrag dort, wo du dran bist, überall dort. Wie? Das ist so individuell, wie wir da sind. Und nochmal einen Schritt zurück, mit der Vogelperspektive. Das entlastet auch. Oder? Manchmal haben wir das Gefühl, wir seien der Nabel der Welt. Wow, wir sind es, wir heiß, ist so schön. Wir sind da irgendwo eingebettet in dieser grossen Geschichte von Gott. Das Coole ist, positiv formuliert, Gott schreibt seine Geschichte nicht alleine, sondern er lässt uns ein, in dieser Zeit, in dieser Generation, in der wir unterwegs sind, unseren Teil dazu zu tun. Er schreibt seine Geschichte mit uns. Ich finde das unglaublich. Trotz unserer Unzulänglichkeit. Und vielleicht denken wir zurück an gewisse Sachen, die wir ihn so haben erleben und wo der Himmel so offen war, wo wir es wie gemerkt haben, jetzt sind wir ein Teil von dieser Heilsgeschichte von Gott. Vielleicht haben wir jemanden zum Glauben führen. Vielleicht haben wir jemanden durch eine Trauer begleiten. Was auch immer. Also heilige Momente, wo man gar nicht zu viel darüber reden sollte. Sondern einfach Gott danken uns. Wie es Maria gemacht hat, sie behielt diese Dinge in ihrem Herzen. Bei den ganz Kostbaren. Gott möchte mit dir und mit mir, mit uns Geschichte schreiben. Wenn wir sie in Theorie lassen, das wäre zielgerade für heute, dann ist es immer schwierig. Wir haben schon letzte Sonntag darüber geredet, wegen der Vorsätze. Ich frage jetzt nicht, wer heute seinen Vorsatz nicht mehr hat können halten von Anfangsjahr. Aber am Schmunzeln, am Leisigen hat es bei den einen schon eben genau. Ja. Also konkret, alles, was konkret ist, oder je konkreter etwas ist, desto nachhaltiger ist es. Und desto mehr kommt es in die Praxis. Frag du dich, was könnte das für dich bedeuten, dass du eine Botschafterin oder ein Botschafter von seiner Gnade sein darfst? Was könnte das bedeuten, konkret? Es heisst, dass Gott uns nicht überfordert, aber es heisst, dass er uns etwas zumutet. Was könnte es bedeuten? Und entscheide dich dazu, auf den Heiligen Geist zu hören. Es gibt so viele Kanäle, die auf uns einprasseln. Wir meinen schon mal digital, wie wir erreichbar sind. Es gibt Leute, die sagen, ich beschränke mich auf diese Kanäle. Und die das auch so kommuniziert, haben wir auch gemacht und sagen, die und die Kanäle haben wir. Es gibt unendliche Möglichkeiten, oder? Und es wird alle immer mehr geben. Und das ist nicht nur schlecht, aber es kann uns ablenken, auf Gott zu hören. Was möchte Gott dir sagen? Woher leitet dich der Heilige Geist? In die Wahrheit. Und wenn du sagst, Badetuch oder Steigeisen, siehe Clip, Brett und Leonardo, was mangelt mir allenfalls an Zurüstung? Vielleicht sagst du, vielleicht merkst du etwas. Und so wie der Mose, der seine Berufung hatte. Und er hat gesagt, ich kann nicht reden. Und was hat Gott gesagt? Gang, du musst nicht reden, ich stelle dir den Aaron an die Seite. Das wäre Zurüstung dort für ihn. Oder, ich bin zu jung. Sag nicht, ich bin zu jung. Was auch immer. Was können Sie, was dir dazu dienen, die Auftrag? Und nicht der von deinem Nachbarn. Und denk nicht, ja, soll mal zuerst die oder die Person, oder wenn der die und der etwas macht. Johannes Evangelium am Schluss, wir haben es auch schon gehabt. Ja, und der er, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was könnte die Zurüstung sein für einen nächsten Schritt? Und die einen mögen gerade schon über, über den Weissflur-Gipfel auf und die anderen sagen vielleicht einfach, Zehhorn lenkt mir. Oder was? Was wendet die Not? Was könnt ihr mutigen Schritt tun? Ein Moment während einem Lied vom Gnadenjahr, wo man einfach Gott herumgeben und in die Herzen auftun.